was dich in dieser Folge erwartet. Ein Gespräch über Relevanz im Vertrieb, Sichtbarkeit durch Persönlichkeit und warum Authentizität der entscheidende Erfolgsfaktor ist. Ulf Zinne teilt Erfahrungen aus über 15 Jahren Sales-Praxis, erklärt das Prinzip der Authority Economy und zeigt dir, wie du dich und dein Angebot klar positionierst. Ohne Verkaufsfloskeln, sondern mit Haltung und Systemen. So, und jetzt viel Spaß bei der Folge. Gute und herzlich willkommen zur LinkedIn Lounge, dein Podcast für mehr Spaß und mehr Erfolg auf LinkedIn. Mein Name ist Thomas Herzberger, ich bin Co-Founder und Geschäftsführer von Schaffensgeist. Kleine Anekdote. Gestern war ich bei einem mittelgroßen Mittelständler, wenn es sowas gibt, im Workshop. Wir haben über Social Selling gesprochen. Teilnehmer waren ungefähr 10 Vertriebsprofis, die das mitunter auch schon seit über 20 Jahren machen. Und wir haben, wie es beim Social Selling üblich ist, übergesprochen über den Auftritt, über die Zielgruppen, über Themen. Wie will ich wahrgenommen werden, sowohl bei Kunden als auch auf LinkedIn? Und dann entsprechend Profiloptimierung und so weiter. Und mich hat eine Sache sehr erstaunt. Ich habe mit Leuten gesprochen, die, wie gesagt, seit mehreren Jahrzehnten teilweise im Job sind und die definitiv ihren Weg gemacht haben und auch sehr gut sind in dem, was sie tun. Wissen, was sie verkaufen, an wem sie es verkaufen. Und trotzdem haben sich diese Menschen mitunter sehr, sehr schwer getan, zu kommunizieren, wer sie sind und worüber sie reden wollen. Und das hat mich sehr überrascht, denn im persönlichen Gespräch total kraftvoll, total überzeugend, wirklich seit Menschen, die einem wirklich viel verkaufen könnten, hätte ich das sofort geglaubt. Aber wenn man dann ein bisschen mehr unter die Oberfläche geht, dann war es doch offensichtlich, dass es da noch viel zu entdecken gibt, dass da noch einige Gedanken nicht gemacht worden sind und nicht schriftlich niedergelegt worden sind. Und das fand ich mal wieder super spannend, das ist auch, was mir in meinem Job so viel Spaß macht. Und das betrifft nicht nur diese Menschen im Workshop gestern, sondern auch ganz, ganz viele Menschen, die auch auf LinkedIn sind, die wir uns damit beschäftigen, wie kann ich A, kommunizieren, effizient, souverän kommunizieren, wie kann ich idealerweise verkaufen und wie mache ich das Ganze authentisch. So, und weil das so viele Menschen nicht leicht fällt, habe ich mir heute einen ganz besonderen Gast eingeladen in unsere LinkedIn-Lounge, und zwar den Ulf Zinne. Der Ulf ist Gründer von Human Sales Experience, Experte für authentischen, relevanten Vertrieb. Er hat in über 15 Jahren über 60.000 Menschen in über 40 Ländern begleitet. Er hilft vor allen Dingen dabei, Originalität zu zeigen, das Authentische herauszukitzeln, dass man authentisch wahrgenommen wird. Und ja, seine Kernbotschaft jetzt vielleicht gerade so relevant wie noch nie in Zeiten von AI. Wie kann ich hervorstechen? Wie kann ich aus dem Mittelmaß hervorkommen? Und dazu durfte ich auch sein neuestes Buch lesen, The Authority Economy, die sich genau damit beschäftigt. Lieber Ulf, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, lieber Thomas. Und seine eigene Anmoderation, gewissermaßen oder seine eigenen Zahlen auch nochmal in einer Anmoderation zu hören, ist jedes Mal echt irgendwie, da läuft es immer kalt den Rücken runter. Ich denke mal so, Gott, bin ich alt geworden. Aber ja, es sind ein paar Jahre mittlerweile vergangen, ja. Danke, dass ich hier sein darf.
Ja, wie gesagt, sehr gerne, herzlich willkommen. Und wir starten mal, ich würde sagen, mit einer ganz, ganz einfachen Frage in dem Zusammenhang. Was ist denn eigentlich Authentizität?
Ja, das ist die einfachste Frage von allen, ne? Also ich sag mal so, für viele ist das, glaube ich, eine der größten Reisen, auf die man sich überhaupt machen kann, um zu einer Antwort zu kommen. Insofern kann ich nur meine Perspektive schildern und maße mir nicht an, jetzt hier die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, erstmal zu klären, was es überhaupt nicht ist. Und ich stelle mal wieder fest, es gibt viele Menschen, die sagen, ja, so bin ich halt und wenn dir das nicht passt, dann hast du halt Pech gehabt und das nenne ich authentisch. Ja. Etwas provokativ gesagt, und damit muss man bei mir klarkommen, das ist für mich nicht authentisch, das ist für mich dumm. Besonders im Business-Kontext, wenn man es so sagen möchte. Ich glaube, was wichtig ist, ist zu verstehen, dass es, du hast es gerade in deiner Anmoderation gesagt, dass es ja um Wahrnehmung geht. Weil die Realität findet ja nie in der Realität statt, sondern die Realität findet immer in unserem jeweiligen subjektiven Kopf statt. Und das bedeutet, dass wir klar sein müssen, dass um eine bestimmte Wahrnehmung bei meinen Kunden zum Beispiel zu erreichen, müssen bestimmte Informationen immer den Besitzer wechseln. Das heißt, für die Herstellung von Wahrnehmung braucht es auf jeden Fall einen Informationsfluss. Und wenn wir das jetzt mit Authentizität verbinden, dann ist die Frage, welche Informationen müssen denn den Besitzer wechseln? Und das ganz Wichtige dabei ist, dass es eben nicht alle sind, die mich auszeichnen, sondern es ist im Prinzip ein Teilaspekt von mir oder es sind bestimmte Teile, die konsistent dann idealerweise auch über alle Plattformen hinweg immer wieder kommuniziert werden, sodass ich einen authentischen, weil in mir stimmigen Gesamteindruck habe. Aber es bedeutet eben nicht, worüber ich immer wieder diskutiere, dass ich jetzt auf Social Media und Instagram und ähnliches nun jedes Urlaubsfoto teile, jeden Teller, den ich nicht leer gefuttert habe, ja, und irgendwie ungünstige Fotos, die mich in irgendwelchen prekären Lagen zeigen und dann sage, aber ich bin ja wenigstens authentisch. Weil es ist eben nicht so, dass das gutiert wird von Interessenten und Kunden, sondern im Gegenteil, das Gehirn unserer Gegenüber bräuchte dann eine ungemeine Rechenmenge, um uns zu erfassen. Und das mag das Gehirn nicht. Und deswegen sage ich immer, wir müssen unterscheiden zwischen Authentizität Level 1, das habe ich beschrieben, etwas provokativ. Und Level 2 ist gewissermaßen diese Übereinstimmung von meinen, ich sag mal, von meinen inneren Werten, die zu meiner Zielgruppe passen, auch zur Problemlösung, die, zu der ich einen Beitrag leisten möchte. Und das Ganze dann auf eine konsistente Art und Weise über einen längeren Zeitraum letztendlich vermittelt. So definiere ich Authentizität, weil das letztendlich dann eben auch gleichzeitig mit der Wahrnehmung gut einhergeht.
Das war erstmal viel.
Ja. Wir wollen ja langsam anfangen, hast du gesagt.
Ja, genau. So, ja, wir sind Gott sei Dank einfach gestartet.
Du hast ja gesagt, wir starten auch mit einer ganz einfachen Frage.
Ja. Genau, bevor es jetzt komplizierter wird. Zum
Aufwärmen. Bevor es jetzt kompliziert wird, genau. Ja.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das Transkript zu diesem Podcast kannst du natürlich runterladen. Ja. Nein, also wir nehmen mit, Authentizität ist nicht alles über dich, sondern es sind ausgewählte Elemente, die du, das finde ich sehr schön, die den Besitzer wechseln, die du mitteilst, Konsistenz auf der Plattform deiner Wahl. Woher weiß ich denn, Ulf, was diese Elemente sein sollten, damit sie A, gut zu mir passen, damit ich damit gut leben kann, mich auch wiederfinde, und B, aber auch den richtigen Eindruck bei meiner Zielgruppe machen?
Also du hast es letztendlich gerade schon gesagt. Ich glaube, die Frage ist ja immer, wann bin ich eigentlich nicht authentisch? Und ich glaube, nicht authentisch bist du schon dann, wenn du drüber nachdenkst, ob du authentisch bist. Das ist, glaube ich, so der Maßstab, ob ich authentisch bin oder nicht.
Schön.
Und ich glaube, ein zweiter wichtiger Faktor, anhand derer du das erkennst, also weil die Frage ist ja auch immer, wie kann man so einen wabbligen Begriff wie Authentizität messen, wenn man es mal so sagen möchte. Und ich glaube, ich persönlich gehe immer danach, ist das Engagement und die Teilhabe meiner Interessenten und Kunden auch an meinem Leben größer als meine Reichweite? Das ist für mich meine Kennzahl. So, das bedeutet, ich persönlich habe zum Beispiel eine relativ kleine Reichweite, also wenn man es mal in Zahlen umrechnen möchte, jetzt mit irgendwelchen riesigen Influencern oder wie auch immer, aber die Teilhabe ist einfach extremst gut, auch die Kundenverbleibezeiten sind extrem gut. So, und das ist, glaube ich, erstmal so eine ganz, ganz wichtige Frage. Und wenn man sich jetzt eben die Frage stellt, woran, also wie bekomme ich raus, was das ist, da muss man wirklich auch tief einerseits bei sich einsteigen und ich empfehle immer zu sagen, was sind die grundsätzlichen Überzeugungen, von denen ich überzeugt bin, was sind meine grundsätzlichen Werte und was sind meine grundsätzlichen Denkstrukturen, in denen ich agiere, weil in denen bin ich meistens ziemlich sattelfest, wenn ich das mal so formulieren möchte. Ja, also wenn ich zum Beispiel und das kann durchaus provokativ sein übrigens. Ja, so, und dann, das ist die eine Seite, das muss ich in mir finden, das kann man einfach mit einer Übung machen, sich mal hinsetzen und sagen, okay, was sind meine zentralen Werte, was sind meine zentralen Überzeugungen, die mich durchs Leben führen, also gewissermaßen meine Narrative. Und das ist, glaube ich, in die eine Bubble. In das andere muss ich mich wirklich einmal mit meinen Kunden ernsthaft auseinandersetzen. Und damit meine ich nicht irgendwie ChatGPT reinschmeißen und irgendwie einen Prompt schreiben und sagen, ich arbeite für und die wollen das und jetzt schreib mir mal 10 Probleme runter, sondern ich muss mit Menschen wirklich sprechen. Und wenn ich dann sehr genau hinhöre und nicht nur zuhöre, weil das ist ein gewaltiger Unterschied, dann finde ich sozusagen zwischen den Zeilen die eigentlichen Themen, um die es geht. Und wenn ich zwischen diesen beiden Dingen dann eine Schnittmenge baue, dann habe ich etwas, was auch für meine Zielgruppe relevant ist und was gleichzeitig mich in sozusagen in jedem Kontaktpunkt automatisch authentisch präsentiert. Mhm. Und dann habe ich im Prinzip einen guten Sweet Spot, wie ich das rausbekomme und der dann eben auch wirklich tragfähig ist.
Mhm. Also Reflexion zum einen mit sich selber. Ist ja auch ein wichtiger Bestandteil bei ganz, ganz vielen auch Büchern, Ratgebern, wenn es um Persönlichkeitsentwicklung geht, mit den Werten anzufangen, wie du auch gesagt hast. Und dann aber auch das nochmal zu reflektieren. Und da bin ich ganz bei dir im persönlichen Gespräch. Denn ich glaube, es ist ja nicht nur genau, was ich sage, sondern auch, wie es genannt wird, auch wie mein Gegenüber es mir reflektiert, welche Worte er dafür benutzt.
Ja, genau. Und du hast vorhin ja auf mein Buch verwiesen, auf die Authority Economy, da schreibe ich eben rein, viel wichtiger ist, als das, was gesagt wird, ist eben nicht, wie es gesagt wird, sondern wer ich dabei in den Köpfen der Menschen bin. Und das ist ein eklatanter Unterschied. Also stell dir mal vor, du hast ein Museum beispielsweise. Mhm. Ja, gehst du irgendwie, keine Ahnung, mit jemandem ins Museum oder auch allein oder wie auch immer. So, und vor dem Museum steht jetzt irgendein Straßenkünstler und der hat da seine Paletten und malt auch. Und das ist, keine Ahnung, eine Ausstellung von Monet oder wie auch immer. So, jetzt sind wir uns ja einig, dass dieser Straßenmaler da im Zweifel genauso geil zeichnen kann, rein technisch gesehen, wie Monet. So, und jetzt stell dir mal vor, was passieren würde, wenn jetzt in der Nacht, ohne dass das jemand mitbekäme, ein Bild von dem Straßenkünstler ins Museum gebracht wird und andersrum. So, dass im Prinzip ein Bild des Straßenkünstlers auf einmal im Museum hängt und darunter steht Monet und irgendwie, keine Ahnung, ein Name dazu. So, dieses Bild würde schlagartig einen anderen Wert bekommen. Mhm. Warum? Weil entscheidender ist, wer das Ganze sagt. Und deswegen ist das immer so wichtig, dass wir eins verstehen, wenn wir die Wahrnehmung verankern wollen und auch die Wahrnehmung beeinflussen wollen, dass wir ein konsistentes Bestreben abgeben, wer wir wirklich sind. Mhm. Und deswegen ist es, du hast gerade gesagt, auch in den Selbsthilfebüchern und so mit diesen Werten, ja, das verstehe ich, aber ich würde wirklich bei den Werten auch nochmal deutlich tiefer gehen. Also warum, wieso? Was sind auch Werte, zu denen ich mich womöglich nicht bekennen möchte, aber Werte, die beispielsweise auch für mich eigentlich eine große Rolle spielen? Oder wo bin ich? Ich habe mir manchmal die Frage gestellt, wo bin ich feige? Ja, das ist auch so eine wirklich relativ brutale Frage. Mhm. Und ich, bei mir war es beispielsweise so, ich habe mich ja mit Ende 20 geoutet und ich habe mich halt 15 Jahre lang in meiner Identität versteckt. Das heißt, ich habe, wenn man das mal so sagen möchte, hätte ich andere Werte angekreuzt, aber bei dieser Frage, wo bin ich feige, wo laufe ich von mir selber davon, wo bin ich nicht in einer wirklichen Authentizität mit mir selber, da ist der Schmackofatz drin. Und oftmals ist es halt so, dass wir das heutzutage, wie gesagt, ich bin da manchmal ein bisschen politisch auch inkorrekt, stehe ich auch zu, das alles so weichgespült haben, dass wir letztendlich großen Schiss davor haben, ja, aber was sollen die denn dann denken? Und dann habe ich einen Shitstorm und dann und so weiter und so fort. Aber ein wesentliches Element von Authentizität ist eben, wenn du Ecken und Kanten hast, also wenn du eben auch signalisierst, für was du nicht stehst. Ja. Und so wird daraus letztendlich schrittweise ein Schuh und deswegen kann man auch nicht sagen, es gibt nur diese eine Maßnahme und dann bist du authentisch, sondern dieses konsistente, über Zeit, permanent kongruente Kommunizieren, das ist das, was letztendlich dann auch für eine Verschiebung sorgt und das ist das, was letztendlich dann auch auf LinkedIn mit der Zeit für immer größere Verschiebung sorgt und für eine letztendlich auch bessere Wahrnehmung in den Köpfen deiner Interessenten und Macht das soweit Sinn? Ist das nachvollziehbar? Ja, ne?
Das fängt gerade an, bei mir zu rattern, gerade auch im Zusammenhang mit dem, was du gesagt hast. Ich fand das Beispiel mit dem Bild, mit dem Monet-Bild, fand ich super, super spannend, dass eben auch viel von unserer Wahrnehmung über Wert, auch über den Kontext an abhängt. Und bei mir hat das besonders resoniert, denn für mich, du kannst es gerne gleich korrigieren, wenn das nicht deine Absicht war, aber für mich war die Kernaussage auch deines Buches, ich sag mal vorsichtig, arroganter zu sein und sich zu positionieren eben als die Autorität, die man im Markt dann hoffentlich auch ist, dass man aber auch sagt, hey, das ist mein System, das ist mein Angebot, love it or leave it.
Ja, also, weißt du, jeder hat ja eine unterschiedliche Definition von Begriffen, mit denen er arbeitet. Also wenn du jetzt sagst, stolze Arroganz, dann kann das für dich etwas total Positives sein. Bei mir ist das Wort arrogant eher ein bisschen negativ konnotiert. Ich bin aber persönlicher Freund, zum Beispiel großer Freund des Wortes Egoismus. Ich glaube, wir brauchen deutlich mehr Egoisten, weil Egoismus vom Wortstamm überhaupt nichts Negatives ist, sondern Egoismus leitet sich eigentlich nur ab von, oder frei übersetzt heißt, ich bin. Also ich bin mir selber darüber klar, wer ich bin und ich beziehe Position. Das, womit es die meisten Leute verwechseln, ist Egozentrik. Das ist das, was wir definitiv nicht haben wollen. Mhm. So, und deswegen bin ich eher Freund davon zu sagen, ja, habe einen gesunden Egoismus, stehe für das ein, was du wirklich möchtest, kombiniere es mit dem, was deine Kunden wollen und dann stehe auch dazu. Und mein Drive, den ich eben dahinter habe, ist eben aus dieser 15-jährigen Verleugnungsgeschichte, weil ich permanent eine andere Identität gelebt habe. Mhm. Und dementsprechend war auch die Teilhabe nicht größer als die Reichweite. Und ich erlebe das auch heute immer wieder, wenn ich dann irgendwie Trainer, Coaches, Berater, Speaker, Dienstleister, wie auch immer, die teilweise über 1 Million Follower haben, aber im Prinzip ihre Miete nicht bezahlen können. Mhm. Und da muss man eben genau hingucken und sagen, wie kann das sein, dass ich bei so einer gigantischen Reichweite im Prinzip zahlenmäßig auch vom Betriebsergebnis her nicht so besonders gut aufgestellt bin. Und meistens ist es so, dass man im Prinzip unbedingt ein bestimmtes Bild aufrechterhalten möchte und unbedingt möchte, dass die Menschen über einen auf eine bestimmte Art und Weise denken, aber dabei letztendlich seine eigentliche Identität verleugnet. Und wenn man da mutig ist und sich freiwillig unter das Seziermikroskop legt, was die wenigsten tun, ehrlich gesagt. Aber wenn man das tut, dann kommt man der Wahrheit nahe und dann merkt man auch, dass es eben deutlich einen Unterschied gibt, ob ich einfach nur im Selbsthilfebuch mal ein paar Werte ankreuze und sage, das bin ich halt, oder ob ich mich damit wirklich einmal fundiert auseinandersetze und dementsprechend auch zu einer anderen Substanz komme.
Auch das ist das, was wir ganz, ganz oft in der Beratung hören tatsächlich, dieses wie weit muss ich mich verstellen, um erfolgreich zu sein? Und ich nutze das jetzt gleich mal als kleine kostenlose Coaching-Session bei dir hier.
Ja.
Einer meiner Werte ist Hilfsbereitschaft.
Ja.
Ich bin tendenziell so jemand, der gerne gefallen möchte, der tendenziell auch ein bisschen konfliktscheu ist. Mhm. In Klammern, deswegen schicke ich gerne mal meine Businesspartnerin vor in die Gespräche, wenn es um Geld geht. Das ist manchmal gut. Manche Kunden wissen das total zu schätzen, weil ich ihnen gerne diese berühmte extra Meile gebe, weil ich gerne ein bisschen mehr helfe. Auf der anderen Seite ist es mir auch manchmal selber im Weg, weil ich mir ist es erstmal wichtig, dann Leuten zu helfen und der Preis ist mir dann sekundär. So, und das heißt, da habe ich so quasi den einen Unternehmer auf der einen Schulter und den hilfsbereiten Engel auf der anderen und die fighten dann ein bisschen miteinander.
Ja.
Und da tue ich mir tatsächlich schwer, für mich zu sagen, okay, wo ist denn dann dieser Sweet Spot, den du genannt hast, der authentisch ist und sinnvoll für mich und für meine Kunden?
Ja, also ich kenne das tatsächlich sehr gut, auch wenn das manchmal nicht so rüberkommt, aber es gibt ja auch so psychologische Untersuchungen, die man machen kann und auch bei mir ist es so, dass ich einen relativ hohen altruistischen Motivator habe, wie es dann in der Fachsprache heißt, also tatsächlich auch einfach gerne helfe und die Definition von Altruismus ist ja, dass du gerne hilfst, ohne die Erwartung einer Gegenleistung. Und das ist das Schöne bei uns Menschen, dass wir in uns so widersprüchlich sind, ja, und Konsistenz bedeutet auch nicht, dass es keinen Widerspruch in mir geben darf, sondern ich darf auch widersprüchlich sein und trotzdem kann ich konsistent kommunizieren. Beispielsweise, indem ich für mich den Deal gemacht habe, dass ich auch heute noch bis zu drei, sagen wir mal, kostengünstige oder kostenlose Beratungen pro Jahr mache, weil ich das einfach dann für mich so gut handeln kann und dafür aber gleichzeitig mit mir selber den Deal gemacht habe, dass ich in anderen Punkten oder bei anderen Verhandlungssituationen und so weiter dann einfach sehr klar auf dem Punkt bin. Das ist erstmal so Tipp 1. Also zu gucken, dass ich mit diesen Stimmen in mir einfach eine Verhandlung führe und sage, okay, wie gehen wir beide miteinander um, sodass beide Anteile in sich einen stimmigen Außenauftritt haben können. Das ist Punkt Nummer 1.
Das Kind in
Punkt
mir will kostenlos helfen. Der Verkäufer
Bitte?
Das Kind in mir will kostenlos helfen, der Verkäufer sagt was anderes.
Genau. So, also das heißt, da kann ich erstmal einen Kompromiss machen. Das zweite ist tatsächlich zu sagen, und da die Frage ist sehr hart, nämlich oder die Erkenntnis, dass ich umso mehr helfen kann, umso mehr Geld ich letztendlich auch im Hintergrund habe. Das heißt, es lohnt sich auch mal an der Definition zu arbeiten, was ist für mich eigentlich Geld? Und was ich zum Beispiel, irgendwann wurde ich mal gefragt vor Ewigkeiten, vor vielen Jahren, was ist eigentlich Geld? Und da war ich auch noch sehr stark in dieser Situation, in der du bist. Und es plapperte so aus mir heraus. Da sagte ich, Geld ist für mich eine vom Verstand künstlich geschaffene Einheit zur Differenzierung sozialer Gesellschaftsschichten. Das ist für mich Geld. Das war es damals. Ja, also eine vom Verstand künstlich geschaffene Einheit, gibt's ja nicht biologisch, ja, zur Differenzierung sozialer Gesellschaftsschichten. Und ich habe gesagt, finde ich damals blöd und so weiter. Dementsprechend war ich auch lange in diesem Punkt. Und dann habe ich drüber nachgedacht und gesagt, nee, Geld ist für mich, ich definiere Geld jetzt für mich anders. Nämlich Geld ist sozusagen eines der größten Wertschätzungselemente, die ich nicht nur mir gegenüber, sondern auch meinen Kunden haben kann. Weil, wenn ich sozusagen finanziell gut aufgestellt bin, kann ich umso bessere Arbeit machen. Das bedeutet, dass echte Kundenorientierung, da bin ich heute, dass ich sage, wenn ich wirklich kundenorientiert bin, dann habe ich sogar eine Verpflichtung, finanziell gut aufgestellt zu sein und auch dafür letztendlich einzustehen, weil wenn ich permanent sozusagen, wie das ja viele haben, gucken muss, ob ich mir das Toastbrot am nächsten Tag noch leisten kann, dann kann ich mich nicht sauber vorbereiten, dann kann ich nicht 200% bringen, dann kann ich mich nicht sauber nachbereiten und dann kann ich mich auch nicht um mich selber kümmern. Das heißt, mittlerweile habe ich verstanden, dass eine gesunde Einstellung zu Geld und auch ein vernünftiges Honorar, was du bekommst, vor allen Dingen tatsächlich echte Kundenorientierung bedeutet. Und an der Stelle bin ich über meinen eigenen Schatten gesprungen und habe dann gesagt, okay, wenn ich meine Kunden also wirklich ernst nehmen will und wenn ich wirklich eine maximal gute Performance auch abliefern möchte, dann muss ich an der Stelle eben auch akzeptieren, dass es diesen anderen Teil in mir gibt, also diesen Kaufmann, ne, und dem auch erlauben, sich dementsprechend auszutoben. Mhm. Und das führt dazu, dass ich es heute oftmals so auch frame. Und das ist Tipp Nummer 3. Das heißt, ich sage Menschen auch ganz klar, kommuniziere ich genau mit diesen zwei Aspekten, dass ich sage, weißt du, wenn du mich jetzt ganz privat fragst, bin ich der Letzte, der nicht helfen möchte. Mhm. Und gleichzeitig ist es so, dass ich ein Boutique-Anbieter bin, dass ich sehr exklusiv arbeite, dass wir wenige Kunden haben und für die wirklich mit absolutem Herzblut, Leidenschaft und Ergebnisorientierung da sein möchten. Mhm. Und deswegen ist es erforderlich, dass wir einen bestimmten finanziellen Rahmen halten. Und dann kann ich mit denen auch darüber sprechen. Damit werde ich persönlich beiden Anteilen gerecht und vielleicht hilft dir das genauso wie eventuell noch dem einen oder anderen Hörer da
draußen. Ja, vor allen Dingen um die soll es ja hier gehen. Aber ja, mir hilft es auch. Also Verhandlungen mit mir und meinen Stimmen in mir. Das fand ich auch sehr schön mit der Widersprüchlichkeit, die wir alle in uns tragen.
Absolut, ja.
Diesen Sweet Spot dann zu finden und dann vielleicht eben auch diese Kompromisse zu machen. Und dann den letzten Punkt aufzugreifen, Kommunikation.
Ja.
Zum einen mir selbst gegenüber, damit fange ich an, aber dann auch eben in den Markt rein. Und lass uns kurz darüber sprechen. Du schreibst in deinem Buch auch, dass nicht zielgerichtete Kommunikation, LinkedIn-Beiträge zum Beispiel, eher so eine Art Lärmbelästigung sind.
Mhm.
Was übrigens genau dasselbe ist, wie es vor kurzem Kevin O'Leary gesagt hat im Podcast Diary of CEO. Der hat nämlich auch gesprochen von der Unterscheidung zwischen Signal und Noise.
Ja.
Noise, dieses Grundrauschen, dieses Bababa, was man hier hört. Ja. So, hier ist meine Kaffeetasse und hier war mein, wie ich im Sommerloch arbeite und so weiter.
Ja.
Versus Beiträge, die dich wirklich nach vorne bringen, wo du Mehrwert teilst, wo du über dein Kerngeschäft sprichst und die Probleme, die du lösen kannst. Jetzt, Ulf, deinem Prozess folgend, wenn ich es für mich jetzt klar gemacht habe, okay, das will ich sein, authentisch, jetzt bin ich auf dem Weg dahin. Wie finde ich jetzt zu dieser zielgerichteten und authentischen Kommunikation?
Ich habe die Frage nicht ganz verstanden.
Genau,
was meinst du mit, wie finde ich dahin?
Wie, bleiben wir hier bei dem Beispiel LinkedIn, worüber weiß ich jetzt besser, worüber ich schreiben sollte?
Aha, ja, okay. Also, was dahinter oftmals steckt, ist der Wunsch nach einer Blaupause. Und das ist, ich glaube, das ist die größte Lüge, die da draußen in dem Markt permanent erzählt wird. Ne? Also wir haben immer so, hier ist die geheime Blaupause, hier sind die drei Strukturen, wenn du das so und so ordnest und so weiter und so weiter. Fakt ist, und darüber redet nur keiner, Fakt ist, wir wissen es alle nicht. Das heißt, selbst wenn jemand sagt, hey, ich zeige dir irgendwie die geheime Formel, mit der du eine Ad produzierst, die dann irgendwie, keine Ahnung, die nächsten 300 Jahre durchläuft, das ist einfach totaler Bullshit, weil niemand genau weiß, wann sozusagen das Sterbedatum jeder Ad ist oder ähnliches. Das kann mal 6 Monate sein, kann 3 Tage sein, kann ein Jahr sein. Wir wissen es nicht. Auf gut Deutsch, wonach wir uns orientieren können, ist sozusagen die Psychologie, nach der Menschen eine Entscheidung treffen.
Mhm.
Das bedeutet, ich gehe da gleich näher drauf ein, aber das ist erstmal das ganz Wichtige. Lasst euch um Gottes Willen nicht von diesen ganzen Punkt-Punkt-Punkt-Leuten da draußen irgendwie vorgaukeln, dass es für irgendetwas eine Blaupause gäbe, die garantiert funktioniert, ist der absolute Bullshit. Mhm. Alleine schon deswegen, weil wir auch tatsächlich als Menschen unterschiedlich sind und deswegen mindestens einen Faktor haben, der wiederum einen Unterschied macht, was wiederum die Wirkung extrem beeinflusst. So, um jetzt aber zumindest eine gehirntechnisch vernünftige Struktur vorzugeben, keine Blaupause, aber zumindest eine Entscheidungsstruktur. Ich habe ja vorhin gesprochen, wenn wir Wahrnehmung verändern wollen, müssen Informationen den Besitzer wechseln. Das ist super wichtig. Und im ersten Schritt ist erstmal wichtig zu verstehen, ich muss überhaupt erstmal auffallen, damit das funktioniert. Das heißt, wenn ich jetzt auch über die Frage nachdenke, hey, wie würde ich an LinkedIn rangehen, wenn ich jetzt vielleicht nochmal einen neuen Start mache oder was auch immer, dann würde ich mir halt erstmal 15 Botschaften vorbereiten, die erstmal meine Werte transportieren, meine Denkweisen, die auch durchaus je nachdem, was ich für einen Branding-Archetype habe, es gibt ja insgesamt 12 unterschiedliche, die muss ich halt kennen, weil sonst kommuniziere ich total konträr, würde ich 15 Botschaften raussenden, weil wir wissen heutzutage, dass wir auf den sozialen Plattformen ungefähr 15 Kontakte brauchen, bevor es bei dem Gegenüber das erste Mal so diesen Effekt hat von, oh, warte mal, den habe ich doch schon mal gesehen. Das heißt 15:1. So, das ist Phase Nummer 1. Das heißt, stelle sicher, dass du überhaupt wahrgenommen wirst. Phase 2 ist, dass ich sage, kann ich diesen Menschen überhaupt oder ist das, was er sagt, ist das für mich relevant, wenn ich es so sagen möchte? Mhm. Das heißt, Phase 2 ist, eine bestimmte Anzahl von ganz konkreten Mehrwertergebnissen zu sorgen, Case Studies, was auch immer, wo ich sofort erkenne, genauso wie du vorhin gesagt hast, hey, das ist für mich tatsächlich ein relevanter Inhalt.
Mhm.
Und das Dritte ist dann, kann ich dieser Person letztendlich auch vertrauen? Das heißt, Vertrauenselemente können nicht nur extern referenziert sein, wie, was weiß ich, Trust-Siegel und Kundenreferenzen oder wie auch immer, sondern das können beispielsweise auch persönliche Geschichten sein. Also, hey, zum Beispiel meine Outing-Geschichte ist ein unglaubliches Vertrauenselement, weil ich fest davon überzeugt bin, dass in jedem von uns ein Punkt ist, für den wir uns in Wirklichkeit schämen.
Mhm.
Und ich habe nichts Vertrauensförderndes festgestellt, als wenn wir auch den Mut haben, über die Dinge zu sprechen, ja, für die wir uns letztendlich auch ein Stück weit geschämt haben, solange sie in einem thematischen Bezug sind. Ne? Mhm. Das ist eben wichtig. Das heißt, sich wirklich mal mit diesen 3 Ebenen auseinanderzusetzen und sagen, welche Botschaften kann ich senden, um wahrgenommen zu werden? Welche Botschaften kann ich senden, um relevant zu sein? Und welche Botschaften kann ich senden, anwenden, um dementsprechend auch das notwendige Vertrauen aufzubauen. So, und wenn man diese drei Ebenen mal durchgeht für sich, dann hat man eine weitaus bessere Struktur und dann muss man den Mut haben, einfach zu testen und zu gucken, hey, was funktioniert für mich am besten und wo kommen die meisten Resonanzen? Und wie bekommt man das hin? Mein persönlicher Tipp, bau dir so etwas wie, oder was heißt bauen, hab einfach den Mut, mit Leuten ins direkte Gespräch zu gehen. Das heißt, was ich gerne mache und auch gerne am Anfang gemacht habe, ist, ich habe, wenn zum Beispiel jemand am Anfang meiner LinkedIn-Zeit dann auf meinen Beitrag kommentiert, ich mache das heute teilweise noch, dass ich einen Hörer in die Hand nehme oder eine E-Mail schicke und einfach anrufe, idealerweise anrufe oder eben eine E-Mail schicke und sage, hey, ich habe gesehen, du bist, keine Ahnung, Vorstandper so und so oder Sie sind, finde ich total spannend, dass Sie einen Kommentar darunter gesetzt haben, vielen Dank für die Wertschätzung, mich würde einfach auch für mich persönlich interessieren, was fanden Sie an diesem Beitrag so spannend über mich, dass Sie sich hinreißen haben lassen, einen Kommentar darunter zu schreiben. Und ich frage die Leute einfach.
Schön.
Und jetzt sind wir wieder bei diesen Bubbles. Umso mehr ich konstant verstehe, dass es darum geht, permanent mein Wissen auch über meine Zielgruppe, über die Menschen, für die ich etwas leisten möchte, denen ich dienen möchte, mehr zu wissen und es dann wieder kombiniere mit meinen Stories im Hintergrund, in Anführungszeichen, umso stringenter wird das natürlich und umso konsistenter können dann letztendlich auch die Informationen fließen.
Spannende Ideen. Ein Werkzeug, das mit dem Anrufen nach Kommentaren, das bedingt ja, dass ich die Telefonnummer habe, damit ich da irgendwie durchtelefonieren kann.
Ja, und das ist sehr unterschiedlich. Also du kannst ja heute Unterschiedliches machen. Du kannst, also wir lassen teilweise sogar unsere, also das ist natürlich dann immer eine rechtliche Abgrenzung, da muss man sehr sauber arbeiten, ja. Aber gerade wenn es im Business-to-Business-Kontext ist, wir schreiben halt oftmals eine E-Mail, die ist oftmals angegeben. Oder wir schreiben tatsächlich eine direkte Nachricht und fragen nach und fragen dann einfach nach der Telefonnummer. Genau. So, und manchmal wird die Telefonnummer angegeben und dann wird gesagt, wird auch angerufen. Natürlich hast du manchmal so, okay, warum rufen sie mich jetzt an? Da musst du es einordnen, ja, damit es eben auch klar wird. Aber ich habe in all den Jahren bei einer wertschätzenden Kommunikation noch nie erlebt, damit es irgendjemand krumm genommen hat.
Ja. Und das kann man wirklich, das ist LinkedIn ja auch wunderbar, dafür ist es ja auch gedacht, das kann man da auch sehr unverbindlich machen. Mit einer Direktnachricht hast du gesagt. Was ich auch manchmal mache, ist, wenn ich einen Profilbesucher bei mir sehe und ich sage, oh, das könnte potenziell ein Kunde sein, jemand, dem ich helfen könnte, aber ich habe keine Nachricht bekommen, keine Indizien. Da proaktiv auf die Menschen zuzugehen und zu sagen, liebe Frau Meier, ich habe gesehen, Sie waren auf meinem Profil, wollte mich kurz vorstellen, ich mache das und das. Was verschafft mir die Ehre? Wie kann ich helfen?
Ja, genau, also das machen wir auch. Wir machen, also wir connecten auch tatsächlich sehr aktiv, beziehungsweise schauen eben auch an, wenn Vernetzungsanfragen reinkommen beispielsweise, ja, und gehen dann auch sofort ins Proaktive und kommunizieren eben eine erste Botschaft raus. Aber wichtig ist bei, gerade bei LinkedIn, weil das hassen die Leute und ich kann es verstehen, dass man nicht gleich mit dem Pitch um die Ecke kommt.
Ja.
Sondern dass man sich wirklich auch erstmal für die Leute interessiert. Also wir fragen beispielsweise, ein kleiner Trick am Rande, also Trick in Anführungszeichen, aber es hat Konsequenzen für die Wahrnehmung. Wir haben so eine Frage drin, wie sind Sie denn auf mich aufmerksam geworden? War es ein Podcast? War es in irgendeiner Form TV-Auftritt? War es in irgendeiner Form das Buch beispielsweise?
Ja.
Das heißt, wenn du selber auch mal überlegst, wenn du jetzt zum Beispiel Trainer oder Coach bist, war es ein spannendes Projekt? War es eine Referenz? Oder war es, keine Ahnung, mein Buch, über was Sie aufmerksam geworden sind? In dem Moment sorgst du schon dafür, dass du auch in eine bestimmte Kategorie eingeordnet wirst. Das heißt, du sorgst schon dafür, dass sich auch die Wahrnehmung in Bezug auf deine eigene Person anfängt zu verändern, weil ich natürlich als derjenige, der es liest, automatisch in diesen Kategorien denke und unterbewusst ja sage, oh, warte mal, ist ja spannend, spannendes Projekt, was macht er denn für Projekte? Buch hat er, ach so, ich wusste gar nicht, dass er ein Buch geschrieben hat. Und wir bekommen einfach mit dieser ganz einfachen Einflugschneise, in Anführungszeichen, bekommen wir von vornherein komplett andere Rückmeldungen, die sehr wertschätzend sind und davon reichlich pro Tag, also mittlerweile. Von der Seite ist das, scheint das wirklich ein sehr, sehr probates Vorgehen auch an der Stelle zu sein, so als kleiner Pro-Tipp an der Stelle.
Sehr, sehr schön. Apropos Pro-Tipp, Ulf, du hast vorhin von 12 Archetypen im Marketing gesprochen. Könntest du da nochmal näher drauf eingehen?
Ja, es gibt sozusagen Resonanzfelder, wenn man es so sagen möchte. Und ein großes Problem in der Wahrnehmung und in der Konsistenz von Kommunikation ist, dass wir oftmals unterschiedliche Resonanzfelder bedienen. Also mal ein ganz konkretes Beispiel. Nehmen wir mal an, jemand sagt in Beitrag 1, hey, pass mal auf, hier sind meine 5 besten Tipps, um mein LinkedIn-Profil erfolgreich zu machen. Dann steuere ich damit Leute an, die sehr stark wissensorientiert sind. Wissensorientierte Leute, das geht jetzt sehr, sehr tief, das werden wir heute nicht abbilden können, aber wissensorientierte Leute sind oftmals eher schlecht in der direkten, straighten Umsetzung, weil sie meistens eher darauf angelegt sind, Wissen anzuhäufen. Das Gleiche gilt, deswegen sind auch zum Beispiel viele digitale Nomaden nicht wirtschaftlich erfolgreich, weil sie sehr viele Abenteurer anziehen. Und Abenteurer und Freigeister sind wiederum Leute, die sich super ungern in Strukturen einfinden, weil sie ja wiederum Abenteurer sind. Mhm. Das heißt, in dem Moment, wo ich dann natürlich etwas verkaufen möchte, habe ich an der Stelle womöglich ein Thema. Das bedeutet, ich muss mir wirklich klar darüber sein, dass ich in diesem Resonanzfeld konsistent auch hier wieder kommuniziere und vom ersten Hook bis über die gesamten Wörter, die ich verwende, hirntechnisch sozusagen dieselben Triggerpunkte auslöse. Ich mache nochmal ein ganz drastisches Beispiel, damit es deutlich wird. Auf mich kam eine Coachin zu und sagte, Ulf, bei mir sind die Zahlen eingebrochen, ich habe es nicht verstanden, was mache ich verkehrt? Die hat sich positioniert als absolute Premium-Coach, mhm. So also High-Performance und so weiter, mit den üblichen obligatorischen Fotos und so weiter. Und dann habe ich eine kleine Social-Media-Research gemacht und fand auf Facebook von ihr, und ich kann das nur so wiedergeben, wie es war, fand ich ein Foto, wo sie mit Bikini am Strand irgendwo auf Bali entlang lief und ihre Kamera von oben, ich sage jetzt mal ganz, und das meine ich ganz neutral, aber relativ ungünstig für sich, in einem schrägen Winkel auf sich selbst gerichtet hat. Ich glaube, jeder weiß, was ich damit meine. Das meine ich ganz respektvoll. Das Problem war nur, dass das relativ viele Leute gesehen haben. Und Hier kommt der entscheidende Punkt. Dieser eine Beitrag hat im Prinzip diese konsistente Informationsübertragung massiv gestört. Ja. Und deswegen sage ich auch, und ich sage es an dieser Stelle auch nochmal, Leute, hört auf, euch zu irgendwelchen Veranstaltungen zu schleppen und irgendwelche Fotos von euch machen zu lassen in irgendwelchen Posen und am besten vorher noch ein Stück neues Bekleidungsstoff zu kaufen, weil ich dann irgendwie tolle Fotos habe oder weiß der Kuckuck was, sondern Fotos sind ein, oder auch Videos oder Podcasts oder was auch immer, sind eine operative Ableitung, die sich aus der gefundenen Markenführung heraus ergeben. Und jemand, der eben für sich zum Beispiel sagt, hey, ich bin eigentlich eher jemand, der macht gerne Ansagen, der braucht eine völlig andere Fotosprache, als jemand, der beispielsweise dozierend Wissen vermitteln möchte. Und das wird eben oftmals nicht gesehen. Dann sehe ich dann lauter Webseiten, wo sich dann jemand in typischen Posen präsentiert, dann telefoniere ich mit der Person, da kommt eine völlig andere Resonanz rüber und dann sage ich, okay, das passt doch überhaupt gar nicht zusammen. Merkst du das eigentlich? Mhm. Und in dem Moment wird es das erste Mal klar. Und wenn wir im Prinzip aus permanent unterschiedlichen Resonanzfeldern kommunizieren und permanent unterschiedliche Motive und ehrlich gesagt auch damit ja Menschen ansprechen, und das ist jetzt die Konklusion daraus, dann sorgt es für unser Business dafür, dass wir eine unfassbar heterogene Zielgruppe anziehen in Wirklichkeit. Weil wir immer wieder unterschiedliche Leute anziehen. Und umso heterogener wiederum die Gruppe ist, umso schwieriger wird es, eine konsistente Informationsübertragung aufzubauen. Das heißt, wir schaufeln uns unser eigenes Kommunikationsgrab in der Form, dass wir permanent das Gefühl haben, warte mal, warum funktioniert das eigentlich? Bei denen funktioniert es, bei denen nicht. Warum ist das eigentlich so? Häufig liegt es daran, dass wir super unterschiedliche Menschen über die unterschiedliche Kommunikation angezogen haben, sehr heterogen, und dann schlichtweg nicht mehr wissen, auf wen sollen wir uns denn jetzt tatsächlich fokussieren. So, und letzter Gedanke, und dann gerne, und wenn ich dann womöglich auch noch relativ wenige Kontakte habe, dann sind meine Kohorten auch noch relativ klein, sodass ich auch keine statistische Aussage darüber finden kann, was jetzt sozusagen am besten funktioniert. Und so schließt sich dann der Teufelskreis an der Stelle.
Mhm. Wenn ich wie die meisten Hörer dieses Podcasts im B2B unterwegs bin, habe ich ja in der Regel tatsächlich auch eher kleinere Kohorten, hast du genannt, Zielgruppen, Personen, die ich ansprechen möchte.
Ja.
Wenn ich jetzt diese Ideal Buying Persona, einer dieser Archetypen zuordne, laufe ich da nicht auch noch mehr in die Gefahr, zu nischig zu werden, weil ich nur diese Person anspreche und dafür dann die anderen 11 auslasse und nicht mehr anspreche?
Mehr als berechtigte Frage. Meistens ist es aus der Praxis gesprochen, jetzt aus gut 450 Projekten, eine Mischkalkulation. Also das heißt, ich habe noch nie erlebt, in Anführungszeichen, dass es zu spitz wird. Wenn es zu spitz wird, musst du natürlich den sozusagen einen Ticken aufmachen. Das heißt, wenn man in dieses Modell weiter reingeht, dann gibt es Resonanzfelder, die sich gegenseitig ergänzen können und Resonanzfelder, die sich komplett gegenseitig ausschließen. Mhm. Also zum Beispiel jemand, der unglaublich stark auf Transformation geht, passt einfach nicht zu jemandem, der extrem harte Ansagen macht und sagt, hier ist das, so musst du es machen und so weiter und so fort. Aber es gibt noch Varianzen, die man dann letztendlich spielen kann. Mhm. Aber vom Vorgehen her würde ich es am Anfang relativ spitz fahren, dann gucken, habe ich genügend genügend Menschen, also potenzielle Interessenten und Kunden auch damit drin. Und wenn das nicht reicht, dann machst du das sozusagen noch einen Ticken auf. Meistens, also ich habe es zumindest noch nie erlebt, dass es dann zu klein wurde, meistens kommt man auf eine Datenmenge, mit der man gut arbeiten kann. Und ich habe jetzt wirklich auch mit Kunden gearbeitet, vor kurzem, den Namen möchte ich nur nicht nennen, die hatten überhaupt 10 Ansprechpartner in Deutschland, also deren Kunden
sozusagen.
Nee, tatsächlich große Player am Markt, ja. Hinter denen, also die sich 80% des gesamten Marktes geteilt haben. Und klar hast du da natürlich eine gewisse Varianz, aber auch dort geht es um psychografische Merkmale, die diese Zielgruppe hat. Und dort haben wir letztendlich auch 2-3 große psychografische Merkmale gefunden, die diese 10 mehr oder minder wieder gut verbunden haben. Und wenn man das wiederum gezielt anspielt und verbindet, dann hast du eben wieder eine gute Möglichkeit, um die Information zielführend zu übertragen.
Und jetzt versuche ich mal dieses Modell, diesen Prozess, den du ja genannt hast, mit dem Thema Authentizität zu verbinden. Mhm. Was mache ich denn jetzt, wenn ich jetzt feststelle, aha, meine Zielgruppe hat vor allen Dingen, sind irgendwie Archetypen Abenteurer und Diplomat zum Beispiel. Ich selber bin aber ganz anders und komme diesem Typen gar nicht gut klar. Wie mache ich das denn jetzt, wenn ich trotzdem ja authentisch wirken möchte, weil ich weiß, da habe ich den größten Hebel?
Also aus der Erfahrung heraus ist es so, dass die Frage ist immer, okay, was, wenn ich das bin und wenn meine Kunden so sind? Aus der Erfahrung heraus kann ich sagen, das ist dann der Fall, wenn du meistens nicht authentisch bist. Also hier ist die Wahrheit. Ich habe früher zum Beispiel sehr widersprüchliche Leute angezogen. Umso mehr ich in mir auch klar geworden bin, wofür ich wirklich stehe, wie ich auch kommuniziere, also dass ich halt durchaus edgy bin. Ich nehme auch gerne mal ein sehr deutliches Vokabular in den Mund. Ich habe wenig Zeit, irgendwie drum rumzulabern. Ich komme gerne auf den Punkt. Umso mehr habe ich auch genau diese Leute angezogen, weil in Wirklichkeit sind deine Interessenten und deine Kunden meistens auf demselben Resonanzfeld unterwegs wie du. Mhm. Und dementsprechend hast du diese Widersprüchlichkeit oftmals gar nicht. Mhm. Ich kann aber sagen, weil ich hatte das neulich zum Beispiel in einem Projekt, wo ein wirklich ganz, ganz toller Coach wirklich lauter broke people angezogen hat. Also komplett.
Welche people? Broke?
Broke, also ja. Financially broke, also ja. Auf gut Deutsch pleite. So, und er hat gesagt, ich seit jahrelang zum Coaching und wie auch immer und einen Mentoring nach Programm nach dem nächsten und so. Und dann sind wir auch da eingestiegen und da sage ich, okay, was ist die Entscheidung, die du nicht treffen willst? Was ist das, wo du selber vor dir feige bist? Und letztendlich, um da jetzt eine lange Arbeit abzuschließen oder kurz zu machen, kam letztendlich raus, ich möchte eigentlich gerne Ansagen machen, habe aber nie die Erlaubnis bekommen, eine Ansage machen zu dürfen. Okay. So, in dem Moment, wo er angefangen hat, Ansagen zu machen, was soll ich dir sagen, kommen auf einmal Leute, die es eben auch lieben, genau mit diesen Ansagen klarzukommen. Okay. Und das ist, ich glaube persönlich, das ist oftmals wie so ein Radio. Wir stellen uns selber auf eine gewisse Frequenz ein und auf einmal ist es so, dass wir gehört werden und wir denken uns so die ganze Zeit, sag mal, was ist denn los? Also ich meine, ist doch genau das Gleiche, was ich vorher auch gesagt habe. Warum reagieren die Menschen jetzt anders auf mich? Und ich glaube, von all dem, was wir jetzt auch, könnte man tief gehen in die Physik rein und so weiter, aber alles, was wir heute letztendlich wissen, glaube ich fest daran, dass wir sagen können, dass tatsächlich so etwas, einige nennen das Charisma, andere nennen das Ausstrahlung, dritten nennen es Resonanz, völlig egal, völlig Hupe.
Aura
am Ende des Tages, Aura, völlig Banane. Es ist letztendlich einfach dieses Gefühl, dass diese inneren Werte und diese äußere Kommunikation zusammenpassen und dass ich sage, hey, da ist jemand, der hat auch eine gewisse Substanz, der hat eine gewisse Tiefe, auf den habe ich Bock und das passt. So, und dann ist es einfach auch ein Bauchgefühl, was bei den Leuten entsteht und deswegen kann ich mal so sagen, wie ich es vorhin etwas provokativ gesagt habe, meistens hast du diesen Widerspruch, wenn du eben für dich nicht authentisch bist.
Das heißt doch, ich muss bei mir anfangen und nicht bei meinem potenziellen Kunden.
Das ist eine der spannendsten Fragen, die die Märkte bewegt. Also ich sage, da muss man sehr vorsichtig jetzt darauf antworten, weil wenn du dir die erfolgreichsten Unternehmen der Welt anschaust, dann fangen die immer im Markt an. Warum? Weil Unternehmen eine Problemlösungsmaschine sind und kein Hobby und auch keine Eigentherapie. So, wenn du dir die andere Seite anschaust, dann sagen die immer, nee, du musst dich erstmal 6 Monate finden und bla 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 und hast du nicht gesehen und dann kannst du gucken, wie du das mit dem Markt verbindest. Ja. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Also ich sage, ich habe ja dieses Human Sales Excellence Grundmodell, das hast du ja vorhin gesagt und das Coole ist, ich habe da im Prinzip, wie gesagt, hunderte von Projekten mal durchanalysiert und festgestellt, es gibt im Prinzip 4 Bereiche, die in einem Unternehmen zusammenfallen müssen und wenn eins in der Missbalance ist, dann kannst du jedes Problem in jedem Unternehmen in 30 Sekunden damit erklären. Und die Frage ist, wie ist der Durchlauf durch dieses Portfolio? Und ich sage heute schon, es ist wichtig, dass wir im Markt anfangen, aber sofort eben auch gucken, wie das wiederum mit uns als Person letztendlich zusammenhängt. Mhm. Dann aber auch schnell wieder zurück in den Markt. Also bitte nicht das jetzt nutzen wieder als authentisch Nummer 1, ne? Level 1 zu sagen, ja, also auch Ulf Zinner hat ja gesagt, ich beschäftige mich 12 Monate mit mir selber und dann definiere ich erstmal so und dann frage ich mich anschließend, warum mein Business funktioniert. Das so funktioniert's nicht.
Was ist eigentlich Level Nummer 2?
Level Nummer zwei ist, so wie vorhin gesagt, wenn du dir eben anschaust, was das eigentlich, also man nennt das Job to be done, also was der Job ist, den ich gelöst haben möchte, Clayton Christensen aus Harvard ehemals, wofür Menschen bereit sind, Geld zu bezahlen, das ist auch wichtig. Und wie kann ich das mit dem verbinden, was mich authentisch auszeichnet? Und jetzt gibt es nämlich bei Unternehmern und auch Unternehmerinnen immer so ein Thema, dass dann gesagt wird, ja, aber was ist, wenn ich denn einen Teil davon gar nicht erfüllen kann oder wenn ich das nicht bin? Und dann sage ich immer, ja, dann such dir halt jemanden, den du mit dazuziehen kannst, der das sozusagen mit ableisten kann, also der dich unterstützen kann, sei es ein Kooperationspartner, sei es ein Mitarbeiter oder wie auch immer. Aber wir kommen nicht aus der Nummer raus, dass Menschen nur dann Geld bezahlen, wenn du einen Job für sie löst, für dessen Erledigung sie auch bereit sind, Geld zu bezahlen. Sie zahlen kein Geld, weil du tolle Qualität per se machst. Sie zahlen kein Geld, weil du so ein toller Mensch bist. Sie zahlen kein Geld aus irgendwelchen wachsweichen esoterischen Gründen. Dafür zahlen Menschen kein Geld. Und das muss man wirklich in aller Deutlichkeit sagen. Da gibt es so eine verklärte Romantik da draußen, wo man sagt, aber ich engagiere mich so sehr für Menschen. Ja, drauf geschissen, das honoriert niemand mit Geld. Sondern Menschen wollen ein Problem gelöst haben. Mhm. Und solange davor weggelaufen wird, ist im Prinzip Business Eigentherapie. Und sorry, wenn ich das so deutlich sage, aber viele Anbieter, gerade auch im Coaching-Bereich, haben kein Business, sondern haben entweder ein Hobby, was sie versuchen zu betreiben, oder machen eine Ersatztherapie. Mhm. Und ich weiß, dass das hart klingt, und ich meine das auch nicht böse, aber wir müssen uns darüber klar werden, warum Menschen auch bereit sind, Geld zu bezahlen. Und da geht es nun mal auch in einem Business drum. Und sie sind bereit, wenn, wie gesagt, du einen Job für sie löst, der für sie so werthaltig ist, dass sie für die Erledigung dieses Jobs bereit sind, Geld zu bezahlen. Und dann eben auch glauben, und das ist wichtig, dass du die beste Alternative dafür bist. Und woran erkenne ich das? Weil du einen einzigartigen Lösungsmechanismus hast, weil du super authentisch bist, weil du konsistent dementsprechend in deiner Kommunikation bist und weil ich durch diese drei Ebenen, habe ich den wahrgenommen, ist das für mich relevant, kann ich dem Typen vertrauen, weil ich da im Prinzip durchgegangen bin. Und wenn man das einigermaßen strukturiert mal durchgeht, hat man auch ganz gute Chancen, eine Positionierung am Markt einzunehmen, die eine entsprechende Relevanz auch hat.
Sehr, sehr sinnvoll. Das sind übrigens auch die drei Ansprüche, drei Fragen, die dein Profil beantworten sollte auf LinkedIn. Was macht dieser Mensch? Ja. Löst das mein Problem und ist er vertrauenswürdig? Ja. Und dann mach einen Haken dran, dann hast du einen Job gemacht.
Ja.
Ulf, das ist bestimmt die Folge, die am wenigsten Menschen jemals schneller abspielen werden, würde ich mir vorstellen. Da ist so viel drin, da freue ich mich schon, das zwei, dreimal noch zu hören. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir machen auch einen Podcast, der heißt auch LinkedIn Lounge, den gibt's auf LinkedIn tatsächlich. Da fassen wir auch das nochmal, was der Ulf gesagt hat, zumindest ansatzweise zusammen. Ulf, wenn ich jetzt sich die Hörer hier wiederfinden und sagen, ja, das klingt alles gut, da müsste ich auch nochmal ein bisschen an mir fein justieren. Wie starte ich denn am besten damit?
Mit dem Profil, mit dem Thema Wahrnehmung, mit was?
Genau. Mit dem Thema authentisches Verkaufen. Wie kann ich jetzt für mich im Kleinen starten? Wie kann ich mich an dich wenden? Wie könntest du mir da helfen?
Also wie vorhin schon gesagt, ich würde mich als erstes hinsetzen und mich wirklich einen halben Tag einfach mal einschließen zu sagen, okay, was sind meine grundlegenden Werte, was sind meine Narrative, was sind die Überzeugungen, was sind die Denkstrukturen, nach denen ich arbeite und wie für mich das Leben sozusagen an der Stelle funktioniert. Also Überzeugungen und Werte, das ist erstmal das, was man gut hinbekommt, was man am halben Tag letztendlich auch erstmal gut wegbekommt. Dann, je nachdem, wie schnell man da durchkommt, würde ich das ein bisschen anreichern mit Fragen wie, wovor laufe ich weg, wo bin ich feige, und so weiter und so fort. Das ist Punkt Nummer eins. Deine zweite Frage war, wie kommt man mit mir in Kontakt? Ich sage immer so, das Schöne ist ja, ich arbeite mit erwachsenen Menschen, sprich, wenn die Ulf Zinne gehört haben, dann sind die wahrscheinlich in der Lage, mich auch zu finden im Internet. Ansonsten gibt's da sowas wie Google und Internet. Aber Spaß beiseite, ich würde ansonsten empfehlen, tatsächlich in das Buch reinzuschauen, Authority Economy. Wir haben es super günstig im angeboten, wir nehmen 99 inklusive Versand in Deutschland, das ist wirklich keine Bereicherungssache oder so. Aber dieses Thema liegt mir einfach und ich glaube, ich hoffe, dass es klar durchgekommen ist. Es liegt mir so sehr am Herzen, weil ich selber durch meinen eigenen Lebensweg gemerkt habe, du kannst als Experte der Beste sein, der du willst, aber Qualität wird als Differenzierungsfaktor überschätzt. Und ich habe lange halt versucht, immer wieder der Beste zu sein.
Das muss man kurz mal wirken lassen. Entschuldigung, ich unterbreche, Ulf, aber dieses, du machst viele sehr, sehr wertvolle Aussagen, die mir fast untergehen und dann schon wieder weg sind, weil du beim nächsten Gedanken bist. Aber Qualität wird überschätzt.
Ja, massiv oder auch zum Beispiel Sympathie wird als Kaufargument massiv überschätzt. Also wenn du zum Beispiel dir vorstellst, du hast, also was ich niemandem wünsche, aber stell mal vor, du hast wirklich eine kritische OP.
Ja.
So, und jetzt sitzen da zwei Ärzte. Der eine ist ein riesen Kotzbrocken, aber der macht nichts anderes seit 50 Jahren als genau diese OP. Der andere, den würdest du vom Fleck weg heiraten, oder sie dann, je nachdem, wie du halt gestrickt bist. Ja. Ich meine ganz ehrlich, es ist dir doch scheißegal, wenn du da in Vollnarkose liegst, du willst, dass deine Pumpe oder deine Schulter oder dein Knie wieder funktioniert. Das heißt, wenn man in solchen extremen Situationen ist, merkt man nämlich, wenn man ganz ehrlich ist, diese ganzen wabernden Kaufargumente, ja, du musst sympathisch sein, du musst immer lächeln, du musst da nett rüberkommen, das ist alles nett, aber es ist alles für die Tonne. Und besonders, wenn es an der falschen Stelle eingesetzt wird. Mhm. Und deswegen sage ich, es gibt so viele tolle Menschen da draußen, die wirklich sehr viel wissen und die eine großartige Arbeit machen. Aber wenn du in den falschen Denkstrukturen unterwegs bist und eben versuchst zu sagen, ich mache noch eine Ausbildung und damit wird's besser oder ich renne noch auf irgendeine, keine Ahnung, irgendein Forum und lass mich da nochmal ablichten und stelle mich da nochmal auf die Bühne, das wird nichts ändern. Sondern wir müssen uns mit diesen sehr essenzorientierten Fragen beschäftigen, die wir heute angerissen haben, die im Buch noch vertieft werden. Und seitdem ich das halt mache, kann ich halt wirklich sagen, und das ist ja auch im Internet recherchierbar, wenn man über eine Backup-Suchmaschine zum Beispiel geht, sieht man ja, dass das vor ein paar Jahren auch bei mir völlig anders von der Struktur her war, auch ganz anders vom Auftritt. Und weil ich diesen Weg auch selber gegangen bin und mittlerweile sehr viele Menschen begleiten durfte, weiß ich, dass der funktioniert. Und deswegen sage ich es mir wirklich ein Herzensanliegen. Und wenn ich so ein bisschen aufrütteln dafür konnte, dann ist das toll. Ich empfehle also wirklich einfach 99 in die Hand zu nehmen, ein Buch zu bestellen und sich dann erstmal vielleicht diese 72 Seiten zu Gemüte zu führen. Aber du kannst das ja sagen, ob sich das gelohnt hat oder nicht. Die habe ich ja schon mal vorab geschickt.
Ja, genau. Ich kann das sagen. Ich kann das auch bestätigen. Es ist, wie du es auch sagst, es ist kein Riesenwälzer, wo ich monatelang rumlese, genau. Sondern es ist wirklich kurz und knackig und eben sehr inspirierend. Den Link zu diesem Buch gibt es natürlich in den Shownotes, genauso auch wie zu deiner Webseite, Ulf. Genauso auch wie zu den zumindest den meisten der genannten Quellen, wie beispielsweise Jobs to be Done von Clayton Christensen. Ja. Falls du dich da nochmal weiter reinlesen möchtest, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, dann gerne den Links in den Shownotes folgen.
Und vielleicht noch ein abschließender Tipp, wenn ich ihn teilen darf, was mir wirklich so ein Anliegen ist. Mein Leben ist so viel leichter geworden, in dem Moment, wo ich aufgehört habe, und das trägt für mich auch zur Authentizität dazu bei, als ich nämlich diese Übung selber zu Hause gemacht habe. Bei mir stand da zum Beispiel drauf, ich habe keine Zeit mehr. Das klingt so dramatisch, aber mir ist wirklich so klar geworden, ich habe einfach keine Zeit. Ich meine, Leute, wirklich, das ist hier keine Generalprobe. Das nennt sich Leben und das ist fucking short.
Ach, keine Zeit für Bullshit, meinst du?
Ja, und ich habe einfach wirklich, ich habe keine Zeit für Bullshit. Ich habe einfach keine Zeit. Und das habe ich aufgeschrieben und ich weiß noch, dass mich das so total berührt hat und erreicht hat. Und da habe ich gesagt, okay, was heißt das jetzt in der Konsequenz? Was heißt das in der Art, wie ich kommunizieren möchte? Und bei mir hat das zum Beispiel dazu beigetragen, ja, ich bin super schnell, ich rede sehr schnell, ich versuche so komprimiert wie möglich auf den Punkt zu kommen. Und das sind alles Werte, die sich danach auf einmal sehr klar herausgeschält haben. Und interessanterweise ist es eben so, dass meine Kunden das wirklich gut finden und dass das toll gefunden wird. Und jetzt kommt das, was ich sagen möchte. Hab bitte keine Angst vor Shitstorm. Weil ich habe eins festgestellt, und das ist, wie gesagt, nur mein persönliches Erleben. Ein Shitstorm entsteht meistens dann, wenn du nicht konsistent bist, wenn du in Wirklichkeit nicht authentisch bist. Also zumindest, was ich bei Shitstorms so erleben durfte. Ich persönlich, toi, 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 habe bisher noch keinen großen Shitstorm erlebt. Und ich glaube, sagen zu können, dass es daran liegt, dass die Leute einfach merken, der Typ ist einfach so. Und in dem Moment, wo ich mich davon verabschiedet habe, jedem gefallen zu müssen oder alles, was du vorhin auch gesagt hast, in dem Moment, wo ich klare Standpunkte vertreten habe, wo meine Message zum Verhalten gepasst hat und ich auch bestimmte wiederkehrende Aussagen getätigt habe. In dem Moment bin ich deutlich besser greifbarer gewesen und ich habe noch nie erlebt, dass das in irgendeiner Form zu negativen Kommentaren führt, sondern ganz im Gegenteil. Bei vielen ist es so, dass sie zu mir sagen, also ganz ehrlich, das ist schon krass, wie du manchmal auftrittst. Ich weiß nicht, ob ich das machen würde, sage ich, musst du auch nicht, du bist ein ganz anderer Typ. Aber die Aussage ist immer, aber ganz ehrlich, irgendwie passt es auch zu dir. Okay. Und das möchte ich nochmal so als Ermutigung am Ende sagen. Lasst euch nicht schocken von diesem ganzen weichgespülten Kribbelkram da draußen, sondern habt Mut, euch klare Kante zu zeigen, klare Standpunkte zu präsentieren. Und dann ist das, ja, aus der Erfahrung und auch aus meinem Leben herausgesprochen, nicht nur besseres Ergebnis in der Folge, sondern vor allen Dingen auch ein deutlich entspannteres und leichteres Leben, wo du auch generell einfach mehr Spaß hast, als dir bei jedem Schrott, den du dann kommunizierst, zu überlegen, oh, könnte ich jetzt womöglich irgendwo anecken oder nicht? Ja, dann eck doch einfach an, sag ich jetzt heute aus der heutigen Perspektive.
Das Schlusswort ist zu schön, als dass ich versuchen möchte, da noch was drauf zu kloppen. Das lasse ich genauso stehen. Gerne auch mit Ecken und Kanten zeigen. Aber ja, ich habe auch noch keinen Shitstorm erlebt tatsächlich und ich kriege mir auf LinkedIn Shitstorms, indem du sagst, hier ist die deutsche Wirtschaftselite und stellt sich heraus, das sind wie viel? 60 Männer und nur 2 Frauen gewesen.
Ja.
Aber anderes Thema für eine andere Folge. Lieber Ulf, vielen, vielen Dank. Das war tatsächlich, wie du sagst, sehr viel in sehr kurzer Zeit. Ich habe das Vergnügen, das noch mehrmals mir anhören zu dürfen. Da werde ich auch für mich persönlich viel mitnehmen und auch für unsere Kundinnen und Kunden in den Schulungen. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, wenn dir das jetzt auch gefallen hat, dann kannst du mehrere Dinge machen. Zum einen natürlich Ulfs Buch lesen, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Du kannst gerne diesen Podcast auch einer Person weiterleiten, die davon profitieren könnte, die vielleicht auch damit struggelt, so gerade ihren Sweet Spot zu finden zwischen Authentizität und der Marktwirklichkeit. Du kannst diesem Podcast 5 Sterne geben und natürlich kannst du ihn abonnieren, damit du auch in Zukunft keine Folge verpasst. Damit würdest du uns einen großen Gefallen tun, damit wir auch nach wie vor das Ganze hier kostenlos für dich veranstalten können. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, Ulf, für deine Zeit, für dein Wissen. Super inspirierend, hat mir viel, viel Spaß gemacht. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
Dankeschön.